Karl May, die Liebe des Ulan, Kapitel 57. »Was war das?« fragte der Jüngere. »Wir sind auf die Kiste gestoßen.« »Ah, das Geld ist in einer Kiste?« »Nein, in einem eisernen Kasten, aber dieser steht wieder in einer Kiste.« »Höre«, sagte der Jüngere, »ich will dir sagen, dass ich bis jetzt an der Wahrheit deiner Erzählung gezweifelt habe.«
»Dummkopf!«
»Ich dachte, du wolltest mich dadurch bewegen, deine Tochter zu nehmen.«
»Unsinn! Die würde noch einen anderen Kerl kriegen, als du bist.«
»Na schön ist sie nicht.«
»Wenn sie dir nicht passt, kannst du ja gehen.«
»Das fällt mir gar nicht ein. Also, die Kriegskasse ist wirklich in dieser Kiste?« Sein Gesicht war vor Erregung gerötet und seine Augen glühten wie Flammen.
»Na, was denn sonst?«
»So wollen wir weiter graben.« Er ergriff die Hacke, während der andere schaufelte. Als dieser sich aber ein wenig mehr niederbückte, als nötig gewesen wäre, holte er mit der Hacke aus und schlug ihm mit aller Gewalt auf den Hinterkopf. Der Getroffene stürzte lautlos und mit vollständig zerschmettertem Schädel in die Grube hinab. Der Mörder warf die Hacke weg, schlug die Hände zusammen und rief: »Hier, Dummkopf, hast du deinen Lohn? Um die Kasse zu besitzen, hast du die anderen gemordet. Jetzt bist du selbst tot und musst sie mir überlassen. Oh, ich bin reich, 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 reich. Und niemand weiß es und niemand bekommt etwas davon. Nun mag der Teufel das Mädchen holen. Ich kann mir nun die schönste suchen, die es gibt. Ich kann sogar auf die Meierei Jeanette freien gehen.« Die entsetzliche Tat war so schnell und unerwartet begangen worden, dass es für Königsau unmöglich gewesen wäre, sie zu verhindern. Er war aufgesprungen, er stand ganz steif vor Schreck, aber lange Zeit blieb er nicht so stehen, sondern er zog seine beiden Doppelpistolen hervor, spannte die Hähne und schlich sich hinab. Der Mörder stand wie ein Verzückter vor seinem Opfer. »Habe ich dich getroffen?« »Nicht wahr? Sehr gut«, sagte er. »Komm heraus, ich muss zu der Kasse hinab, du aber liegst mir im Wege.« Er ergriff die beiden Beine des Ermordeten und zog ihn aus der Grube heraus. Dann nahm er die Schaufel vom Boden auf und richtete sich in die Höhe, um die Arbeit fortzusetzen. Da aber riss er plötzlich die Augen auf, die Schaufel entsank seinen Händen und er stand vor Schreck völlig bewegungslos. Er hatte Königsau bemerkt, welcher zwei Schritte vor ihm stand, die vier Läufe seiner Pistolen auf ihn gerichtet. »Mörder!« Auf dieses Wort des Offiziers konnte der Mann nicht antworten. Er schien die Sprache verloren zu haben. »Gleich siehst du, ob er vielleicht noch lebt.« Dieser Befehl gab ihm das Vermögen der Sprache wieder. »Hölle und Teufel, wer sind Sie?« fragte er. »Das wird sich finden. Jetzt siehst du nach, ob er noch lebt. Sonst jage ich dir eine Kugel in den Kopf. Vorwärts, rasch!« Königsaus Ton und Haltung waren so, dass der Mann nicht zu widerstreben wagte. Er bückte sich nieder, untersuchte den anderen und sagte dann ohne eine Spur von Reue: »Vollständig tot. Warum war er so dumm?« »Wer der Dumme ist, das wird sich finden. Wie heißt du?« Der Mann hatte sich jetzt von seinem Schrecke vollständig erholt. Er antwortete: »Wem geht das hier etwas an?« »Mir. Übrigens mache ich dich darauf aufmerksam, dass ich dir die Kugel sofort durch den Kopf jage, wenn du mir noch eine einzige solche Antwort gibst. Also, wie heißt du?«
»Fabier.«
»Woher?«
»Aus Roncourt.«
»Was bist du?«
»Fleischer.«
»Wie hieß dieser Mann hier?«
»Barchon.«
»Woher?«
»Auch aus Roncourt.«
»Was war er?«
»Auch Fleischer.«
»Gut, das genügt einstweilen. Nimm eine Hacke und Schaufel und folge mir.«
»Wozu?«
»Das wirst du erfahren.«
»Wissen Sie, was sich in dieser Grube befindet?«
»Ja.«
»Nein, Sie wissen es nicht. Sie können es nicht wissen.«
»Ich weiß es.«
»Nun, was?«
»Die Kriegskasse von Ligny.«
»Oh Teufel, woher wissen Sie das?«
»Ich bin Offizier. Das muss dir genügen.« Offizier, Herr, wir wollen die Kasse teilen. Unsinn. Ich will nur den dritten Teil haben. Schweig und gehorche. Nur den vierten Teil. Wirst du Hacke und Schaufel nehmen oder nicht? Ich gehorche und sie werden mit sich reden lassen. Er nahm die Werkzeuge auf. Immer mit gespannter Waffe führte ihn Königsau eine Strecke weiter in die Schlucht hinein. Auf den Boden deutend gebot er: Hier gräbst du dem Gemordeten ein Grab. Gern, Monsieur, aber wollen wir nicht erst über die Kasse sprechen? Später, erst bringen wir den Toten zur Ruhe. Gut, ich werde gehorchen. Er begann zu arbeiten. Der Gedanke an die Kasse trieb ihn zum größten Eifer an. In Zeit von einer Viertelstunde war ein 6 Fuß langes und 4 Fuß tiefes Grab aufgeworfen. Der Mann blickte den Leutnant fragend an. »Noch einmal so breit«, gebot dieser. »Warum? Das genügt ja. Arbeite so, wie ich es dir befehle.« Der Mann sah sich gezwungen zu gehorchen. Nach Verlauf von abermals einer Viertelstunde hatte das Grab die anbefohlene Breite. »Jetzt hole deinen Kameraden her und lege ihn hinein.« Der Mann gehorchte abermals, aber er war außerordentlich blass geworden. Es schien ihm zu ahnen, weshalb er dem Grabe eine doppelte Breite hatte geben müssen. »Was nun?« fragte er jetzt, scheinbar demütig. Königsau bemerkte gar wohl die Blicke, welche er um sich warf. Es handelte sich hier um Leben und Tod. Jeder musste auf den anderen die strengste Obacht geben. »Jetzt wird die Kasse wieder zugedeckt«, sagte der Offizier. »Zugedeckt? Warum?« »Es soll sie niemand bemerken. Weshalb denn sonst?« »Ich denke, wir wollen sie teilen.« »Sie bleibt unberührt.« »Herr, beweist doch einmal, dass ihr ein Recht an ihr habt.« »Du bist der Kerl nicht, dem ich dies zu beweisen hätte. Packe dich an die Arbeit, sonst jage ich dir die Kugel in den Kopf.« »Aber wenn ich die Kasse zugedeckt habe, was wird nachher?«
»Das wirst du sehen.«
»Herr, ihr dürft nicht so schlimm von mir denken.«
»Oh nein, du hast nur bereits 6 abgetan. Dieser dort ist der 7.
Da wurde das Gesicht des Mannes förmlich fahl vor Schreck. Dann aber trat auch sein eigentümlicher Charakter zutage, denn er antwortete darauf: »Nun, wenn Sie es wissen, so werden Sie mir wohl auch glauben, dass ich Ihnen jetzt nur gehorche, weil ich meinen Grund dazu habe.« »Allerdings, du fürchtest meine Kugel.« »Oh, da irren Sie sich ganz außerordentlich. Nicht eine jede Kugel trifft.« »Die meine sicher.« »Das kommt auf eine Probe an.« Königsau zuckte die Achsel. »Dummkopf«, sagte er, »glaubst du, mich zu Probeschüssen verleiten zu können? Gehorche meinen Befehlen, sonst wirst du sofort sehen, dass ich gut treffe.« Der Mann begann nun allerdings, die Grube aufzufüllen, welche er mit dem Toten mit so vieler Mühe aufgegraben hatte. Königsau stand dabei und sah zu, dass es in der gehörigen Weise geschehe. Auch der Rasen wurde wieder darauf gelegt und festgetreten, so dass man nicht sah, dass vor wenigen Minuten sich hier ein tiefes Loch befunden habe. Jetzt sagte der Mörder: »So, da sind wir fertig. Unser Geheimnis ist nun wieder gesichert. Ich hoffe nun, dass wir unsere Verabredung treffen. Wie haben Sie denn eigentlich den Ort kennengelernt, an dem der Schatz vergraben liegt?« Königsau sagte sich, dass die Wahrheit hier eine Strafschärfung sei, und daher antwortete er mit einem überlegenen Lächeln: »Von euch selber.« »Von uns? Wen meinen Sie?« fragte er erstaunt. »Ich meine dich und dort deinen Begleiter, den du ermordet hast.« »Wie, von uns beiden hätten sie es erfahren?«
»Ja.«
»Aber wie denn? Ihr spracht gestern Abend im Ziegenstall davon.« »Donnerwetter, so waren sie da?«
»Über euch, auf dem Heuboden.«
Der Mann stand ganz perplex da. »Aber wir haben da nachgesehen«, sagte er. »Es war kein Mensch droben.«
»Ich war droben.«
»Es war ja zugeschlossen.«
»Ich habe von innen zugeschlossen.«
»Es war keine Leiter da.«
»Ich hatte sie mit hineingenommen.«
»Und das ist wahr? Wirklich? Alles wahr?«
Ganz gewiss, als ihr euch ausgesprochen hattet, sagtet ihr euch gute Nacht, aber nach einer Weile frugst du, was über euch sei. Es kam euch der Gedanke, dass jemand gehorcht haben könnte, und da nahmt ihr euch vor, ihn kalt zu machen. Wahrhaftig, das stimmt, wie dumm, oh, wie dumm, dass ihr mich nicht kalt gemacht habt? Ja, das hätten wir ganz sicher getan. Heute Morgen bespracht ihr noch den Weg links vom Flusse ab, wo die drei hohen Erlen stehen. Da bin ich euch nachgefolgt bis hierher. Welch eine Dummheit von uns, aber sagt, was haben sie sich vorgenommen, was wollen sie tun? Ich wollte den Ort kennenlernen und dann die Kasse holen. Vielleicht hätte ich euch beide erschossen, so wie du ihn getötet hast, und ich dich auch töten werde. »Mich töten?« fragte er mit kreidebleichen Lippen. »Ja, gewiss«, antwortete Königsau bestimmt und ernst. »Aber warum? Ich habe ihnen doch nichts getan.« »Oh, du hättest mich längst erschlagen, wenn dich meine Pistolen nicht im Zaume gehalten hätten. Du hast deinen Kameraden gemordet, und der Ort, an welchem die Kasse vergraben liegt, muss verborgen bleiben.« Das sind zwei höchst triftige Gründe für ein Todesurteil. Du hast dir dort dein Grab selbst gegraben. Du wirst neben deinem Opfer verfaulen. Der Mann blickte einige Sekunden regungslos zu Boden, als ob er sich von den Worten des Sprechers vollständig niedergeknirscht und niedergeschmettert fühle. Dann zog er den einen Fuß zurück und warf sich im nächsten Augenblick mit einem wuchtigen Sprung auf den Mann, der sich hier zu seinem Richter aufwarf. »Noch ist's nicht so weit«, rief er, »stirb du vor mir!« Aber der verkleidete Husarenleutnant war nicht der Mann, sich in dieser Weise überrumpeln zu lassen. Sein scharfes Auge hatte die Fußbewegung des Mörders ganz richtig taxiert. Er trat, als dieser sich auf ihn schnellte, zur Seite, erhob die Pistole und antwortete, »So fahr hin, ohne Beichte und Gebet!« Sein Schuss krachte, und der Franzose stürzte, durch den Kopf getroffen, zu Boden. Jetzt waren die Opfer der Kriegskasse gerecht, und der Sieger befand sich, wie er meinte, in dem alleinigen Besitz des wertvollen Geheimnisses. »Jetzt bin ich der Einzige, der diesen Ort kennt«, sagte er zu sich. »Die Deutschen werden siegen und wieder in Frankreich eindringen. Ich hebe dann die Kasse und übergebe sie dem Marschall. Ein Avancement ist mir daraufhin gewiss. Dass ich diesen Menschen erschossen habe, braucht meinem Gewissen keine Schmerzen zu machen. Er war ein Verräter gegen meine Verbündeten, ein Mörder, der seinen Lohn empfangen hat.« Er warf die Leiche des Erschossenen in das von ihm selbst bereitete Grab und deckte die beiden Toten mit Erde zu. Nachdem er das Äußere des Grabes so hergerichtet hatte, dass man nur schwer erraten konnte, was hier vorgegangen war, zerstreute er rundum die noch übrig gebliebene Erde. Auch gab er sich die möglichste Mühe, den Ort, an welchem die Kasse vergraben lag, so natürlich herzustellen, dass niemand auf den Gedanken geraten konnte, dass hier in der Erde ein Schatz von so bedeutendem Werte vergraben liege. Nun blieb nur noch übrig, die Werkzeuge wieder zu verbergen. Er tat dies in derselben Weise, wie es vorher der Fall gewesen war, da ihm keine bessere Art der Verwahrung einfallen wollte. Darauf maß er die Lage der Goldgrube, der Werkzeuge und der Leichen genau nach Schritten ab und zog dann sein Notizbuch hervor, um seine Notizen darüber zu machen und eine Zeichnung zu entwerfen. Jetzt war er fertig und trat den Rückweg an. Als er das Haus erreichte, in welchem er gestern Abend eingekehrt war, fand er die Wirtsleute bereits munter. Sie hatten sich noch nicht um ihn gekümmert und glaubten, dass er jetzt erst aufgestanden sei. Das war ihm lieb. Nachdem er ein frugales Frühstück genossen hatte, bezahlte er seine Zeche und setzte seinen Weg fort, begleitet von den besten, aber wortkargen Wünschen der beiden Alten, welche gestern Abend so ungewöhnlich mitteilsam gegen ihn gewesen waren.
Zu Anfang des ereignisreichen Monats Juli des Jahres 1815 befand sich das große Hauptquartier der Franzosen zu Laon, während das Hauptquartier der Moselarmee zu Thionville lag. In dem ersteren war bereits Baron Dour, der Generalintendant der Armee, vor einigen Tagen angekommen und nun erwartete man täglich dort auch den Kaiser zu sehen. Zugleich wurde von Napoleon gesagt, dass er nach Straßburg gehen werde, um sich dort zu zeigen und die gesunkene Begeisterung für sich wieder zu entflammen. Auch in Thionville wurde er erwartet. Man kannte den großen Mann genau. Er liebte es, möglichst allgegenwärtig zu scheinen und sich gerade da sehen zu lassen, wo er am wenigsten erwartet wurde. Überhaupt zeigte die damals von ihm eingeschlagene Route, auf welcher er sich nach dem voraussichtlichen Schauplatze der zu erwartenden Kämpfe begab, noch heutigen Tages einige unausgefüllte Lücken. Er hat nach seiner ihm gewohnten Weise mehrere blitzschnelle Abstecher gemacht, deren Absicht selbst den Personen seiner nächsten Begleitung ein Rätsel blieb. Die Eigenheiten eines Herrschers pflegen Nachahmung zu finden. Einige Marschälle des Kaisers hatten sich ein ähnliches Verfahren, ihre Untergebenen zu überraschen, angewöhnt. Besonders wusste man von Marschall Grouchy, dass er es liebte, überall selbst zu sehen und zu hören, und es war allgemein bekannt, dass er viele seiner zahlreichen Siege und Erfolge meist dieser Angewohnheit zu verdanken habe. Es war um Mittag des Tages, mit welchem das letzte Kapitel geschlossen hat, als jener Verkleidete, welcher niemand anders war als Leutnant von Königsau, in Sedan anlegte. Er hätte die Stadt lieber umgangen, aber damals war die Sedaner Brücke die einzige, welche in jener Gegend über die Maas führte. Der Fluss war sonst ohne Gefahr nicht zu passieren, da er infolge mehrtägigen Regens eine ungewöhnliche und aufgeregte Wassermenge mit sich führte. Sedan, der Geburtsort des berühmten Turenne, ist zu dieser Zeit ein in kriegerischer Beziehung wichtiger Platz gewesen. Darum war es nicht zu verwundern, dass es auch jetzt nebst seiner ganzen Umgebung voller Truppen lag. Diese letzteren gehörten zu den Heeresteilen des Marschalls Ney, welcher in Saint-Louis als Sohn eines Böttchers geboren, es durch seine Talente zum Marschall von Frankreich, Herzog von Esslingen und Fürst von der Moskwa gebracht hatte. Unter ihm kommandierte General Drouet, welcher zum Alde-Major-General von Bonapartes Gnaden ernannt worden war. Dieser General, welchen der geneigte Leser bereits kennengelernt hat, verzichtete darauf, in Sedan selbst zu wohnen und hatte sein Standquartier hinaus nach Roncourt verlegt, jenem Orte, bei welchem der Meierhof Jeannette lag. Diesen Meierhof hatte Drouet für sich selbst in Beschlag genommen, während sein Stab in Roncourt lag. Bei seinem Eintritte in Sedan wurde Königsau nach seiner Legitimation gefragt. Er zeigte dieselbe vor, welche er gestern Abend dem Wirte übergeben und heute Morgen vor seinem Scheiden natürlich wieder zurückerhalten hatte. Diese Legitimation stammte zwar aus Blüchers Hauptquartier, war aber dennoch vollständig hinreichend. In Kriegszeiten jedoch pflegt man mit mehr Sorgfalt als gewöhnlich zu verfahren, und so hatte der Leutnant auf der Kommandatur ein Verhör zu bestehen, welches ihn einigermaßen in Schweiß brachte. Er hatte gegen die Franzosen gekämpft und war längere Zeit in Paris gewesen. Wie leicht war es möglich, dass jemand ihn hier erkannte? Dann wäre es allerdings um ihn geschehen gewesen. Darum wurde ihm das Herz außerordentlich leicht, als er seine Legitimation zurückerhielt und mit ihr die Erlaubnis empfing, die Stadt zu passieren. Roncourt lag ungefähr 2 volle Wegstunden im Süden von Sedan. Damals waren die Wege zwischen diesen beiden Orten sehr mangelhaft. Der Argoner Wald, zu welchem jene Gegenden gehören, war im höchsten Grade verrufen, da sich dort allerlei Gesindel angesammelt hatte, welches sich in den tiefen Wäldern und Schluchten versteckt hielt, um nur dann hervorzubrechen, wenn es einen Raub oder sonst einen gesetzeswidrigen Streich auszuführen gab. Zwischen Roncourt und Sedan war der Weg jetzt allerdings sicher, da die militärische Verbindung, welche zwischen den beiden Hauptquartieren bestand, diesen Marodeur und Vagabunden Achtung einflößte. Weiterhin, besonders nach Laon zu, wohin der Weg über Bethel führte, gab es zwar auch solche Verbindungen, aber die Wege waren doch militärisch nicht so frequentiert, dass eine vollständige Sicherheit geherrscht hätte. Ein jeder Krieg erzeugt wie jedes Gewitter seinen Schmutz. Die Hefe der Bevölkerung, welche vielleicht bereits vorher mit dem Gesetz in Konflikt steht, wird von den Ereignissen in Bewegung gebracht und beginnt, im trüben Wasser die Angel auszuwerfen. Solche Hefe gab es damals in den Wäldern der Ardennen und Argonne genug, so dass es keineswegs ohne Gefahr war, allein und unbewaffnet durch jene Gegenden zu wandern.